NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus den Studios Braunschweig und Göttingen mit Elisha Kraft. Der Fall um den geflohenen Mörder Benjamin F. aus Peine bewegt noch immer. Eigentlich sitzt er in der JVA-Zelle eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes ab. Am Dienstag war er jedoch bei einem begleiteten Ausgang in Peine auf einem Motorrad getürmt. Gestern Abend dann die gute Nachricht. Er wurde gefasst. Und zwar in Italien nach einem Unfall. Frank Ieben, welche Details sind denn schon bekannt?
Ja, also der Straftäter wurde in einem Krankenhaus in der Region Venetien festgenommen. Nach ersten Angaben des LKA war er offenbar mit seinem Motorrad gestürzt und eben so verletzt, dass er in eine Klinik musste. Es hat viele Hinweise von Zeugen gegeben, die Ermittler schließlich auf die Spur nach Italien führten. Ob die Zeugen ihn auf der Autobahn gesehen haben, ob er vielleicht Helfer hatte, das ist uns unbekannt. Nach seiner Behandlung in der Klinik soll Benjamin F. dann wieder nach Deutschland ausgeliefert werden.
Wie konnte er denn überhaupt entkommen? Bei seinem Ausgang in Peine wurde er doch von einem JVA-Mitarbeiter begleitet.
Genau, aber Begleiter sollen bei einem Ausgang den Straftätern nur helfen, sich zurechtzufinden, also bei privaten Angelegenheiten zum Beispiel, um sie eben wieder nach Jahren im Gefängnis auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Es soll eben keine Bewachung sein. Benjamin F. durfte an seinem Motorrad arbeiten und das offenbar auch allein in der Garage. Und es war sein 38. Ausgang, vorher ist nie etwas passiert. Ganz interessant, seit Anfang 2024 hatten in Niedersachsen 15.000 Strafgefangene Ausgang und Benjamin F. war erst der 7., der entkommen ist. Trotzdem, da muss was schiefgelaufen sein. Der Göttinger Rechtsanwalt und Vorsitzende der Opferorganisation Weißer Ring, Steffen Hörning, spricht von einer eklatanten Panne, die für die Angehörigen der getöteten Frau kaum auszuhalten ist und das Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttert. Also, die Aufarbeitung des Falls und die Diskussion über Ausgänge von Schwerverbrechern, die fangen gerade erst an.
Ein Ort, an dem diese Aufarbeitung stattfindet, ist das niedersächsische Justizministerium. Ministerin Katrin Wahlmann hat sich dazu heute geäußert.
Naja, das war eine Entscheidung der JVA, die auf einem Gutachten beruht, das eingeholt worden ist zur Frage der Gefährlichkeit oder auch zur Frage der Fluchtgefahr. Also ich werde mir das jetzt ganz genau angucken. Ich habe jetzt schon gesehen, dass in dem Fall ja schon 37 Ausgänge ohne Probleme passiert sind. Der 38. wurde leider missbraucht. Aber trotzdem stellen sich da auch mir einige Fragen, zum Beispiel, warum er ein Motorrad hatte, das fahrbereit war. Das sind so Fragen, die wir jetzt aufklären werden.
Viele Menschen lassen sich in Moringen im Kreis Northeim nicht von der Hitze abhalten und gehen heute Nachmittag für eine Demo auf die Straße. Unter anderem der Förderverein der dortigen KZ-Gedenkstätte hatte dazu aufgerufen, weil der Northeimer Kreisverband der AfD nur einige Dutzend Meter von der Gedenkstätte entfernt einen Kreisparteitag abhält. Nachgefragt bei meinem Kollegen Christoph Höhland vor Ort in Moringen. Das Straßenfest der AfD-Gegner hat soeben begonnen. Christoph, was ist da gerade los?
Gerade sind die Schattenplätze beim Straßenfest sehr begehrt. Trotz der Hitze sind aber schon so 100, 200, vielleicht 300 Menschen hier an der KZ-Gedenkstätte. Deren Team sieht den direkt nebenan stattfindenden Kreisparteitag der AfD ganz klar als Provokation. Auch weil der Northeimer AfD-Kreisverband mehrfach Nähe zum rechtsextremen AfD-Politiker Björn Höcke signalisiert hat. Die AfD bestreitet eine Provokation. Man habe sich aus logistischen und organisatorischen Gründen für die Stadthalle direkt neben der KZ-Gedenkstätte entschieden. Ob das stimmt, konnten wir bislang nicht klären, aber für viele Demo-Teilnehmer ist klar, dass dieser Parteitag hier nicht hingehört. Das Straßenfest und eine Demonstration sollen bis in den Abend gehen. Aufgerufen haben unter anderem CDU, SPD, Grüne, Kolpingwerk und Omas gegen Rechts.
Es ist eine absolute Horrorvorstellung für Eltern. Das eigene Kind fährt mit dem Rad auf die Straße und wird von einem Auto erfasst. Doch anstatt anzuhalten und zu helfen, gibt der Fahrer Gas und flüchtet. Geschehen ist das im vergangenen Jahr in Hohenhameln im Landkreis Peine. Heute hat der Prozess gegen den 30-jährigen Fahrer vor dem Landgericht Hildesheim begonnen. Er ist unter anderem wegen versuchten Mordes durch Unterlassene angeklagt. Svenja Estner, wie verlief der erste Prozesstag?
Heute wurde nur die Anklage verlesen. Danach soll der 30-Jährige im September vergangenen Jahres mit seinem Luxus-SUV zu schnell durch Hohenhameln gefahren sein ohne Führerschein. Mit 90 bis 115 Kilometern pro Stunde ist das Auto laut Anklage dann gegen den 9-Jährigen auf seinem Rad geprallt. Er wurde meterweit durch die Luft geschleudert. Danach sei der Angeklagte mit mindestens 145 Kilometern pro Stunde davongerast. Dabei habe er den Tod des Jungen billigend in Kauf genommen, hieß es. Die Anwältin der Familie sagte, dem 9-Jährigen gehe es mittlerweile wieder körperlich gut. Er war durch den Unfall schwer verletzt worden und hatte unter anderem eine Schädelprellung erlitten. Aber der Vorfall belaste die Familie. Der Junge habe Angstzustände im Straßenverkehr. Es gehe den Eltern nicht um eine besonders hohe Strafe für den mutmaßlichen Täter, sondern darum, dass er Verantwortung übernehme und sich entschuldige. Für den Prozess sind noch 13 weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Ende Oktober fallen.
Die sportlich abgestiegenen Basketball-Löwen Braunschweig bleiben doch erstklassig. Die Bundesliga hat entschieden, dass die Braunschweiger eine Wildcard bekommen. Tide Tedinger, war damit zu rechnen?
Es hatte sich abgezeichnet. Schon bevor die BBL zu Beginn des Monats das Verfahren offiziell eingeleitet hatte, hatten die Löwen Braunschweig ihr Interesse angemeldet. Man habe im Saisonendspurt darauf hingearbeitet, wenigstens noch Platz 17 und damit das Erstzugriffsrecht zu erhalten, hatte Geschäftsführer Nils Mittmann deutlich gemacht. Danach mussten die Braunschweiger und ihr Hauptgesellschafter Dennis Schröder aber noch die Finanzierung für die 800.000 Euro teure Wildcard sicherstellen. Die Extrachance auf den Klassenerhalt hatte sich deshalb ergeben, weil es mit Phoenix Hagen nur einen sportlichen Aufsteiger in die BBL gibt. Der Hagener Gegner im Playoff-Finale der zweiten Liga Pro A, die Kirchheim Knights, hatten den Aufstieg von vornherein ausgeschlossen.
Und noch diese Meldungen. Zwei Männer sind in Braunschweig in eine Berufsschule eingebrochen und haben im Schulgebäude randaliert. Laut Polizei durchwühlten sie mehrere Räume und beschädigten Türen und versuchten, Tresore zu öffnen. Die Einbrecher lösten dabei einen Alarm aus. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen zur Schule und umstellten das Gebäude. Vor Ort konnten die Polizisten einen 17-Jährigen festnehmen. Der andere Täter konnte flüchten. Bei Leitungsarbeiten in Nordheim wurden Reste des historischen Höckelheimer Tores aus dem Mittelalter entdeckt. Es war eines der drei Stadttore von Nordheim. Unter der Straße und den angrenzenden Häusern wurden noch weitere Funde wie Keramikscherben gemacht. Die Baustelle wird nun von einem Archäologen begleitet. Das aktuelle Hitzewetter kann ganz schön aufs Gemüt gehen. Und zwar schneller, als man denkt. Einige Krankenhäuser in der Region rechnen daher mit mehr Patienten in der Notaufnahme als sonst. Typische Symptome seien Probleme mit Kreislauf oder Blutdruck oder ein Hitzschlag. Besonders gefährdet seien Ältere und Schwangere und auch chronisch Kranke. Ja, und so wird das Wetter in der Region. In der Nacht gibt's noch Schauer und örtlich kräftige Gewitter bis 20 Grad. Morgen bleibt es, wie gesagt, sonnig und sehr heiß bis 33 Grad. Später wird es trotzdem regnerisch, mit teils heftigen Gewittern und mit Hagel. Wir in Niedersachsen aus den Studios Braunschweig und Göttingen. Und die Sendung gibt's wie immer auch zum Nachhören über die NDR Niedersachsen App.